ORF Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
Heftige Kritik an potenzieller Amtsanmaßung von FPÖ-Chef Kickl. Bahnhof Dach in Serbien stürzt ein. Im Studio ist Felix Schneider-Sturm. Nach dem Besuch des ungarischen Premiers Viktor Orban in Wien gibt es weiter heftige Kritik an den Freiheitlichen. Denn FPÖ-Chef Herbert Kickl hat bei dem Besuch gemeinsam mit Orban eine Wiener Erklärung unterzeichnet. Und darin spricht er im Namen Österreichs. Das sorgt für scharfe Worte der anderen Parteien. Ein Strafrechtsexperte äußert jetzt auch rechtliche Bedenken. Viktoria Waldegger berichtet.
Ungarn und Österreich bekräftigen hiermit ihre nachbarschaftliche Freundschaft. So beginnt die gemeinsame Erklärung von Viktor Orban und Herbert Kickl. Strafrechtsexperte Alois Birkelbauer ortet hier das Delikt der Amtsanmaßung.
Wenn man als Beamter auftritt, und das macht Herr Kickl im vorliegenden Fall, dann kann das eine strafbare Handlung bedeuten.
Folgen dürfte das für Kickl keine haben. Als Abgeordneter genießt er politische Immunität. Für Österreich ändere die Erklärung nichts, sagt Verfassungsexperte Peter Busjäger.
Diese Erklärung ist null und nichtig. Herbert Kickl kann Österreich nicht nach außen vertreten.
Orban selbst werde die Erklärung aber für seine Zwecke nutzen, vermutet Busjäger. Heftige Kritik kommt heute von ÖVP, SPÖ, Neos und Grünen. Sie sehen sich darin bestätigt, nicht mit Kickl zusammenzuarbeiten.
In der nordserbischen Metropole Novi Sad sind beim Einsturz eines Vordachs am Hauptbahnhof mehrere Menschen getötet worden. Unter den Trümmern seien die Leichen von mindestens 8 Menschen geborgen worden, sagt der serbische Innenminister Ivica Dacic. Zahlreiche weitere Menschen haben Verletzungen erlitten, wie das staatliche Fernsehen berichtet. Das Unglück ereignete sich zum Mittag. Vor dem Wochenende waren da viele Menschen unterwegs. Die Ursache für den Einsturz ist bisher nicht geklärt. Im Kampf um die Weltmeisterschaft ist in der Formel 1 noch alles offen. Spannend und mitentscheidend ist das bevorstehende Rennwochenende in Brasilien. Und das erste Training hat gleich mal einer der Hauptdarsteller des WM-Kampfes gewonnen, berichtet Veronika Kratochwil.
Lando Norris war der Schnellste im ersten und einzigen Training in Sao Paulo. Der McLaren-Pilot gewinnt auf der neu asphaltierten Strecke vor George Russell im Mercedes und Oliver Biermann. Der ist kurzfristig für den erkrankten Magnussen in den Haas gestiegen. Max Verstappen, der hat seine schnellste Runde abgebrochen und wird in seinem Red Bull 15. weil bei ihm bereits das 6. Triebwerk zum Einsatz kommt, aber nur 4 pro Saison erlaubt sind, ist eine Strafe jetzt gegen ihn bestätigt worden. Der dreifache Weltmeister wird am Sonntag beim Rennen um 5 Plätze rückversetzt. Vor dem Rennen am Sonntag gibt es aber noch das Sprintrennen und genau dafür startet jetzt in 1,5 Stunden die Qualifikation in Brasilien. Es bleibt jedenfalls ein spannender WM-Kampf, denn nur 4 Rennen und 2 Sprints vor dem Saisonende führt Max Verstappen 47 Punkte vor seinem Verfolger Lando Norris.
Berichtet Veronika Kratochwil. Das waren die Nachrichten mit Felix Schneider-Sturm. Zum Wetter.
Nach dem zu warmen Oktober sind wir auch heute vielerorts sehr mild in den November gestartet. Bis zu 20 Grad wurden es in Güssing. Über Nacht kommen nun von Norden her Wolken herein und auch Nebelfelder breiten sich aus. Der morgige Tag bringt uns zweigeteiltes Wetter. Vom Flachgau bis ins Burgenland gibt es einiges an Wolken und Nebelfeldern. Stellenweise kann es auch etwas regnen. Überwiegend sonnig wird es hingegen im Bergland und Süden. Hier werden bis zu 19 Grad erreicht. Sonst hat es nur 8 bis 14 Grad. Am Sonntag wird es vielerorts noch kälter. Stellenweise ist sogar mit Morgenfrost zu rechnen. So viel zum Wetter von Nathalie Auer.
Blickwinkel. Gedanken am Feiertag. Mit Viola Wörther.
Herzlich willkommen an diesem Allerheiligenabend. Für viele von uns ist dieser Feiertag mit sehr vielen Emotionen verbunden. Trauer, Schmerz, aber auch Erinnerung und Dankbarkeit. Wir denken an unsere Vorfahren, an liebe Menschen, die wir verloren haben und damit auch an unsere eigene Vergänglichkeit. Wir sprechen heute darüber in aller Offenheit und Ehrlichkeit mit einem Paar, das sich diesem Thema widmet. Herzlich willkommen, Brigitte Trinker und Walter Müller.
Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Zur Offenheit gehört auch, dass wir per Du sind und auch dieses Gespräch so führen. Liebe Brigitte, du warst ja jahrzehntelang eine der Stimmen im ORF Salzburg. Und lieber Walter, du hattest eine legendäre Rubrik in Salzburg heute, die Wochensatire. Schauen wir vielleicht ein bisschen zurück. Brigitte, du hast hier bei uns im Landesstudio die Sendung Licht ins Dunkel aufgebaut. Ohne dich gäbe es die gar nicht, würde ich jetzt mal behaupten.
Aber ja, ich war einer der Beginnenden und habe das auch sehr, sehr
gerne gemacht und jeden Heiligen Abend hier im Landesstudio Salzburg verbracht. Und die ersten Weihnachtsabende ohne Licht ins Dunkel, das heißt im Fernsehen habe ich es natürlich angeschaut, ja, es hat etwas gefehlt. Und dieses Licht ins Dunkel, und das hat einfach zu mir dazugehört oder zu Weihnachten dazugehört.
Und du hast zu Licht ins Dunkel gehört. Das war untrennbar verbunden, wie ich hier im ORF begonnen habe. Also das war ganz klar, das ist Brigitte Trinker. Das ist ihr Werk. Wenn wir an dein Werk denken, Walter, die Wochensatire, da war ich noch nicht im Landesstudio, aber ich habe mir jetzt einige Ausgaben angeschaut von deiner Wochensatire und ich bin draufgekommen, das ist ja zeitlos. Ich habe etwas gesehen über Politik, Natur aus dem Jahr 1990, wo du aus dem Minus ein Plus machst und das Plus sieht dann aus wie ein Kreuz, also passt auch zu Allerheiligen. Ja. Und ich habe mir gedacht, das könnte man heute 35 Jahre oder fast 35 Jahre später genauso spielen. Ist es so, dass sich die Zeit eigentlich gar nicht verändert?
Ja, erstens einmal habe ich damals sämtliche Freiheiten gehabt. Das war ja das Erstaunliche. Ich habe den Auftrag gekriegt, also einfach etwas zu machen. Ich habe mir dann immer die Sendungen der Woche angeschaut, von Montag bis Freitag. Freitag ist immer gedreht worden und am Abend war die Sendung. Ich habe mit wirklich gestoppt immer Videorekorder die Sendungen angeschaut. Wie lange ist jetzt irgendein Satz von einem Politiker? Und sei es nur bei mir nicht. Also nur der Satz, wie passt der irgendwo rein? Und dann habe ich da so Collagen gemacht oder eigentlich kleine Clips mit Musik selber dazu gesungen. Und das war sehr, sehr aufwendig. Aber es hat auch niemand vorher das angeschaut. Das ist so auf Sendung gegangen. Es war immer lustig mit einem Kameramann, mit einem Cutter, der oft mit dem Michi Trinker, also meinem Schwager, dem Bruder von der Brigitte. Und da haben wir 3 Stunden Zeit gehabt, das zu schneiden. 3 Stunden aufzunehmen mit Tonmann mit und so weiter. Es war jedenfalls sehr, sehr mit großer Freiheit verbunden. Und das Lustige ist ja, es war vorher immer der Wochenendtipp vom Sepp Forcher und nach mir war immer das Wochenendwetter mit dem Professor Maringer oder Staudinger und wir waren alle 3 im Bild. Also ich habe immer was gesungen und dazwischen die Clips der Woche. Der Sepp Forcher natürlich im Bild und nachher dann der Meteorologe. Und vor 2 Jahren geht im Bus eine Frau auf mich zu, eine alte Dame mit ausgestrecktem Zeigefinger und sagt, Sie sind der Wetterfrosch. Habe ich gesagt, wie meinen Sie das? Sie haben im Fernsehen immer das Wetter angesagt. Habe ich gesagt, tut mir leid, ich war kein Wetterfrosch, ich bin kein Wetterfrosch. Leugnen Sie nicht. Habe ich gesagt, ich war für Sie der Wetterfrosch und das ist das Schöne an der Zeit, das mag ich an der Zeit, dass Sie manche Dinge einfach überstülpen, verschwimmen. Für Sie war ich der Wetterfrosch, ich habe nichts mehr dazu gesagt. Voriges Jahr sehe ich diese selbe alte Dame noch einmal mit einer Freundin in der Franziskanergasse. Ich gehe so vorbei und höre dann im Hintergrund, schau, da geht der Wetterfrosch. Also ich habe nie Wetterfrosch gemacht, das war die Satire, das habe ich sehr gern gemacht. Und ja, ich bin so dankbar, dass die Zeit einfach da manche Dinge ein bisschen verschwimmen lässt. Aber auch, dass, wenn ich mir das anschaue, habe mir es auch mal wieder angeschaut, es waren Themen, die immer noch da sind. Ob das mit dem Verkehr in der Stadt zu tun hat, mit all diesem, mit Tourismus, solche Themen, die verschwinden nicht. Und das ist ja doch schon mehr als 30, 35 Jahre her.
Also vieles ändert sich, aber manches dann wieder doch nicht. Bei deiner Sendung war es so, die hat ja dann aufgehört. Das konnte keiner so machen wie du. Also das ist dann nicht weitergeführt worden in dieser Form. Das ist was Einzigartiges. Das ist ja auch etwas, was du loslassen musstest, so wie du vorhin gesagt hast, Brigitte, wie du dann Licht ins Dunkel von zu Hause aus angeschaut hast und nicht mehr die Hauptverantwortliche dafür warst. Ja. Das ist eine Form des Loslassens.
Des Loslassens, aber ich habe in der Romy Seidel eine ganz tolle Nachfolgerin gehabt. Da bin ich auch sehr stolz drauf und die Romy hat das, glaube ich, auch sehr gerne und natürlich auch gut gemacht.
Und in deinem Sinne weitergeführt. Sinn, ja. Aber wenn wir über das Loslassen sprechen, heute ist ja eigentlich genau der richtige Tag dafür. Man muss sagen, die Medien sind ja auch so drauf spezialisiert. Man sagt, am 1. November, da können wir mal drüber reden, da kann man über Vergänglichkeit, über Sterben reden. Im Grunde begleitet uns Menschen das ja das ganze Jahr, aber leben wir das heute aus. Das Wort Loslassen an und für sich. Man sagt immer, das muss man doch können und das muss man doch schaffen. Was bedeutet denn das Loslassen für dich persönlich, Brigitte? Oder für euch gemeinsam, vielleicht wenn ihr gemeinsam antworten wollt?
Also es gibt ja beim Loslassen, ist meiner Meinung nach das Wort Loslassen ist ein Schwesterwort zu resignieren. Man kann loslassen freiwillig und das ist das Schöne, das zu lernen. Okay, ich habe meine Arbeit getan. Ich kann jetzt zufrieden und dankbar und vielleicht auch stolz eine Geschichte loslassen. Ich kann einen Gegenstand weitergeben. Das mit dem Resignieren ist so ein Beispiel aus meiner Biografie. Ich habe Anfang der 70er Jahre versucht zu studieren, habe 4 Semester Publizistik und Psychologie studiert und habe einen Freund gefunden damals, der Musiker war und wir haben uns gegenseitig mit großem Erfolg vom Studieren abgehalten. Sind irgendwo in einem Gasthaus oder in einem Kaffeehaus gesessen und die anderen haben studiert. Jedenfalls ist dann eine Zeit lang, und ich habe zum Schreiben angefangen, eine Zeit lang oft in der Nacht der Gedanke gekommen, wenn ich mich jetzt zusammenreiß, dann könnte ich die Prüfung nächsten Monat schaffen oder dann könnte ich im nächsten Semester dort wieder anknüpfen. Und das geht so dahin, die Träume werden immer schlimmer oder die Gedanken in der Nacht. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, okay, ich muss ja keinen Doktor haben. Das ist so ein bisschen loslassen, aber auch resignieren zugleich. Ich bin froh, kann man ja sagen, dass mir voriges Jahr der Bundespräsident den Professorentitel zuerkannt hat. Also ich hätte es nicht gemacht wegen einem Doktortitel, sondern studieren. Mir hat es interessiert, Psychologie und Publizistik. Aber mit dem Loslassen beim Menschen ist es halt so schwer. Man müsste eigentlich jeden Tag ein bisschen mit diesem Gedanken leben. Der Tag ist vorbei, loslassen von diesem Tag. Es war ein schöner Tag. In einem Lied kommt bei mir auch vor, das war ein schöner Tag. Und endlich nimmer gehört. Also wirklich davon, jeden Tag ein bisschen mit dem Loslassen, nicht dran denken, aber so einfach das Gespür haben, okay, es ist morgen ein neuer Anfang, immer der neue Anfang.
Für mich ist es auch ein bisschen so loslassen, nicht resignieren, sondern vielleicht auch etwas weitergeben. Wenn ich jetzt da irgendwas loslasse, die Tasse, und gebe sie dir weiter. Oder eben das Licht ins Dunkel an die Romy weitergegeben und andere Kollegen. Oder ich habe sehr viele Jahre immer den Hospiztag, den österreichischen, moderiert. Heuer war es das erste Mal, dass ich losgelassen habe und ihm weitergegeben habe. Denn manches gehört auch in andere Hände wieder. In meinem Fall muss ich sagen, in jüngere Hände. Und das ist für mich Loslassen.
Aber das ist ja auch, wenn man ehrlich zu sich selber ist und nicht sich selbst irgendwie gut zureden will, dass es nicht so ist, sondern die Fakten so nehmen, wie sie sind. Dadurch schafft man ja aber auch wieder Platz für Neues. Und in eurem Fall ist das so, dass ihr eben gemeinsam für die Hospizbewegung aktiv seid und gemeinsam da eine ganz besondere Form hineinbringt. Wie schaut das aus? Wie muss man sich das vorstellen, was ihr für die Hospizbewegung gemeinsam jetzt schafft?
Ich glaube, wichtig ist einmal zu sagen, wie wir dazu gekommen sind. Und das hat persönliche Erlebnisse, persönliche Erfahrungen gehabt. Und in beiden Fällen hat das sehr viel mit dem Sterben unserer Mütter zu tun gehabt. Bei mir war es 1999, da ist meine Mutter ins Diakonissenkrankenhaus gekommen mit der Diagnose schwere Gastritis. Und dort hat man festgestellt, dass das Metastasen sind von einer Krebskrankheit ein paar Jahre vorher. Und wir haben das Glück gehabt, da haben wir noch nichts gewusst von Hospiz oder wenig, 1999, dass da 2 Krankenschwestern waren, die, also die eine heißt Christine, die andere Lisa, werde ich nie vergessen, die haben uns geführt da drinnen. Auch nicht jetzt unbedingt absichtlich und jetzt müssen sie das machen, sondern wenn wir gesagt haben, was soll ich jetzt tun? Die Mama ist so aufgeregt, sie flattert so mit den Händen. Dann hat die gesagt, setzen Sie sich einmal auf die andere Seite vom Bett oder gehen Sie einen Moment hinaus oder helfen Sie mal bitte beim Umbetten und so. Also die haben uns geführt ganz auf eine sehr subtile und sehr schöne Art und Weise. Und da hat es dann angefangen, wir beide sind dann dort beim Krankenbett gewesen und haben auf einmal das Gefühl gehabt, es muss ein sehr würdevolles Leben bis zuletzt geben.
Und das geht ja auch in der Hospizbewegung. In Würde leben bis zuletzt. nicht sterben in Würde, sondern leben in Würde bis zuletzt. Und das zu ermöglichen und das mitzuleben und mitzutragen, das ist es. Und da haben wir dann angefangen, uns auch für den Hospizgedanken mit Cicely Saunders haben wir gelesen und mehr zu interessieren. Und so hat das begonnen. Und dann hat man uns gefragt, können Sie nicht was aufschreiben über das Tageshospiz? Naja, aber ich bin so jemand, ich muss das erst selber alles erleben, erzählen. Kann man bald was? Eigentlich nicht. Mir kann man nicht einfach was erzählen. Aber das muss ich selber sehen, erleben. Also abgesehen von Lesungen bei Weihnachtsfeiern im Tageshospiz oder dass die Menschen auch dort essen und dann ehrenamtliche kochen für die Menschen, die zu Gast sind an diesem Tag. Dann haben wir Interviews gemacht und aber sehr schöne Dinge auch erlebt dort. Zum Beispiel war einmal eine Weihnachtsfeier und ich habe Texte gelesen und zuerst ist noch was besprochen worden und ich bin so im Türrahmen gestanden. Und kurz daneben, neben der Eingangstür, saß ein Herr an einem Tisch allein und er hatte so ein Sauerstoffgerät gehabt und deutet mir und sagt, kommen Sie bitte zu mir. Und dann schiebt er das Gerät in diesem Wagerl auf die Seite und sagt, nehmen Sie doch bitte Platz. Es freut mich, dass sich jemand wirklich zu mir setzt. Da sind wir wieder bei dem Punkt Scheu. Sind wir froh, dass es Hilfen gibt. Es braucht man sich nicht zu scheuen, wenn jemand Hilfestellungen hat und Hilfsgeräte hat. Und das sind so schöne Erlebnisse gewesen. Oder eben dann beim Essen, beim Kochen, dass es selbstverständlich ist, dass man einen Stuhl am Tisch auf die Seite schiebt und mit einem Rollstuhl, mit einem Infusionsgerät auch am Tisch Platz nehmen zu können und das gemeinsame Essen einzunehmen. Und das sind die schönen Dinge. Und so ist dieses Buch entstanden dann.
Mit dem wunderbaren Titel, wenn ich das gewusst hätte.
Ja, denn es ist auch oft so gewesen, eine Dame hat einmal zu mir gesagt, wissen Sie, ich habe so Scheu und so Angst gehabt, Hospiz, also diese üblichen Vorurteile. Und jetzt bin ich schon eine Weile da. Wenn ich das gewusst hätte, wie es hier wirklich ist, wäre ich schon viel früher gekommen.
Walter, du hast vorhin Textzeilen eines Liedes von dir angesprochen. Ihr habt ja gemeinsam die Musik für die heutige Sendung ausgesucht. Ist das eins von diesen Liedern, das du ausgesucht hast für die heutige Sendung?
Ich habe ausgesucht ein Lied vom Willi Resetaritz, wo ich den Text geschrieben habe. Das hat zu tun gehabt auch mit der Veranstaltung, wo der Helmut Lohner im Hospiz war. Also so eine Veranstaltung mit allen möglichen Leuten, die über ihre Beziehung zum Sterben, zur Trauer, auch zur Fröhlichkeit oder zu diesen wienerischen Aspekten des Trauerns. Und ich habe damals ein paar Texte geschrieben. Eins hat geheißen Ella Petsch tot. Das ist dann sogar der Titel von seiner CD geworden. Und ein Lied ist aber drauf, das habe ich extra geschrieben. Und der Herr Herb Berger hat das vertont. Das heißt In letzter Zeit. Das ist so ein Liebeslied eigentlich, das am Schluss des Lebens, wenn man so nachdenkt, in letzter Zeit, schaut eigentlich alles ganz gut aus. Und das hat der Willi Resetaritz mit dem Stubenblues auf CD aufgenommen im Oktober 2021. Und dann war noch ein Konzert. Das war auch lustig, weil er da gesagt hat, jetzt kommen Lieder von einem Salzburger Trauerredner und Schriftsteller Wolfgang Müller. Ah nein, Werner Müller. Also, er hat nur alles gesagt, aber nur nicht den richtigen Namen, was ich lustig finde. Diese kleinen Sachen, die kleinen Pannen, die sind für mein Leben auch sehr wichtig. Da kann ich dann wieder was drüber schreiben.
Ja. Und Walter und Wolfgang und Werner, das sind ja einfach so Namen, die aus dieser Zeit sind, in der du geboren bist. Das sind ja ganz gängige Namen gewesen. Heutzutage heißen wenige Walter. Kleine Kinder, die Walter heißen, gibt es selten.
Gibt es ganz
aber
selten.
Aber kommt vielleicht wieder.
Aber man alles hat auch zu mir wieder. Schon gesagt, Manfred und Karl und alles Mögliche. Aber wie gesagt, dann ist der Willi Resetaritz so ganz plötzlich gestorben. Tragisch, einer der wichtigsten Menschen überhaupt für Österreich, für die Kultur, für die Lebendigkeit in diesem Leben. Und dieses Liebesgedicht, das habe ich wirklich für ihn geschrieben gehabt und das ist mir eigentlich ein sehr liebes und sehr wichtiges Lied.
In letzter Zeit fliegen die Vögel anders, kommt nicht sagen, dass mir das nicht gefällt. In letzter Zeit geh ich wie auf Wolken und hab dabei an Festeln halt. In letzter Zeit blang mir keine Sorgen, wann es hält, ich spür's nicht. Ich lass jetzt manchen Blödsinn bleiben und lass mich treiben, wohin's auch geht. In letzter Zeit denke ich oft, dass Zeit war für ein paar Sekunden Ewigkeit, ob das an mir oder an dir liegt. In letzter Zeit. In letzter Zeit blüht der Flieder anders. Ich konnte nicht sagen, dass er das nicht mag. Ich lass ihn Herrgott einen guten Mann sein. Freu mich auf den nächsten Tag. In letzter Zeit hab ich auch keine Angst mehr vor die schieren schwarzen Traum. Und wenn ich einfach wo auch immer hab ich das Gefühl, ich bin daheim. In letzter Zeit denke ich oft, dass Zeit war für ein paar Sekunden Fröhlichkeit, ob das an mir oder an dir liegt. In letzter Zeit. In letzter Zeit denke ich oft, dass Zeit war für ein paar Sekunden Zärtlichkeit, ob das an mir oder an dir liegt. In letzter Zeit, ich bin ziemlich gut im Worten, wart schon mein ganzes Leben lang. Man zieht nicht immer nur die guten Karten, und manchmal wird einem Angst und Bang. In letzter Zeit fällt mir alles leichter. Glaub jetzt nicht, dass mich das irritiert. Ich schau mir selber zu beim Wachsen, bin schon gespannt, was das noch wird. In letzter Zeit denke ich oft, dass Zeit war für ein ganzes Leben Söhnlichkeit, ob das an dir oder an mir liegt. In letzter Zeit. In letzter Zeit denke ich oft, dass Zeit war für ein ganzes Leben Söhnlichkeit, ob das an dir oder an mir liegt. In letzter Zeit. In letzter Zeit denke ich oft, dass Zeit war für ein ganzes Leben Söhnlichkeit, ob das an dir oder an mir liegt. In letzter Zeit, in letzter Zeit.
Ein ganz besonderes Paar ist heute bei uns zu Gast. Brigitte Trinker und Walter Müller sind seit 23 Jahren verheiratet, aber kennengelernt haben sie einander schon viel früher. Und zwar nicht hier im Landesstudio, das habe ich auch erst heute hier erfahren. Das Landesstudio verbindet euch beide und uns drei, drum sind wir per Du. Ihr habt mir, und das war für mich auch neu erzählt, ihr habt euch vor mehr als 40 Jahren kennengelernt, einander kennengelernt. Und diese Begegnung war, wie könnte es anders sein, Walter Müller schreibt alle Bücher im Kaffeehaus. Diese Begegnung war im Kaffeehaus. Und ihr habt euch voreinander gefürchtet.
Ja,
also es war kein fröhliches Date, wie man heute sagt.
Na, wir waren auch nicht allein dort.
Ja. Brigitte war noch am Theater in Deutschland, in Bonn-Neuwied. Ich war beim Salzburger Volksblatt, das im April zugesperrt hat. Und dann haben wir im Mai, Juni so erste Gespräche, schriftlich oder per Telefon gehabt. Ein neuer Intendant kommt nach Salzburg ans Landestheater, Frederik Mirtitter. Und es werden noch gesucht, zwei Dramaturgen. Ich habe nicht genau gewusst, was ein Dramaturg ist, aber man dachte, ja, es hat mir jemand, Werner Friedl hat mich damals so empfohlen und hat mir gesagt, mach das doch und so. Und du hast dich beworben drum.
Ja, ich wollte zurück nach Österreich und ich war dort als Dramaturgin und auch Schauspielerin tätig. Und so hat sich das ergeben. Und so Salzburg, ja, man dachte, ja, passt wunderbar, machen wir.
Und euch wurde voneinander erzählt, da kommt ein Phänomen, da kommt jemand, eine, die sich ganz besonders gut auskennt und dir, Brigitte, wurde erzählt, da kommt einer, ein Tausendsasser.
Und da haben wir uns also wirklich, sagen wir, gescheut, um das war also nicht so geführt, aber uns gedacht, um Gottes Willen, da können wir nur, ich habe mir gedacht, da kann ich nur abstinken, ich habe da überhaupt keine Ahnung, und dann kommt diese Überfrau, die alles weiß. Und dann hat uns unser Chefdramaturg, hat uns dann zum ersten gemeinsamen Gespräch ins Café Passau bestellt.
Und wie war das dort?
Meine Mutter war gerade auch in Salzburg und ich habe gesagt, ich gehe dort gar nicht hin. Weil der kann alles und so, ich gehe dort gar nicht hin und wer weiß, was das für einer ist. Dann hat meine Mama gesagt, ich gehe mit dem Hund und setze mich an einen weiter entfernten Tisch. Das hat sie auch gemacht. Sie hat diese ganze Szene beobachtet und ich habe immer geschaut. Und dann hat sie mit dem Kopf genickt und Daumen nach oben. Dann haben wir gedacht, naja, so schlimm kann er nicht sein. Die Mama wird das schon richtig gesehen haben.
Es hat gut funktioniert.
Ja. Und dann hat er gleich der Blitz eingeschlagen im Café Passat?
Sagen wir so, wir haben, das Erste war, dass wir bald einen gemeinsamen Feind gehabt haben. Unseren Chefdramaturgen. Das war einer von der alten Sorte, der dann in der Früh gekommen ist, durch unser Büro, wir zwei waren in einem Büro und er hat ein eigenes gehabt, durch unser Büro gestürmt, ohne zu grüßen, gesagt, Alfred braucht Kaffee. Und er hat gemeint, so, jetzt wird er bedient. Brigitte in ihrer Art hat es am Anfang zwei oder dreimal hat es gemacht. Und dann hat sie Folgendes gemacht. Sie hat die Kaffeekanne angefüllt, also Filterkaffeekanne hat, geht mit dem Gerät hinüber zum Alfred, sagt, Alfred, dein Kaffee, nimmt das Gerät und schmeißt beim Fenster raus. Das war das Gitter runter in den Mirabellgarten.
Ich habe natürlich schon geschaut, ob wer unten ist vorher, dass ich niemand den Kaffee am Kopf
hätte. Das war gut geplant.
Ja. Aber ich habe
eine Inszenierung.
Und das hat geklappt. Er hat nie wieder, er wollte dann.
Perfekte Dramaturgie, kann man sagen. Aber kann man zusammenfassend sagen, weil man sagt ja immer langjährige Beziehungen, man braucht gemeinsame Hobbys, man braucht gemeinsame Vorlieben. Ein gemeinsames Feindbild ist auch ein guter Kit.
Ja, ist schon, aber das war.
Aber er hat auch davon gelernt, denn ab dem nächsten Tag hat er eine neue Kaffeemaschine gebracht, der Feind, und er hat dann täglich Kaffee gekocht.
Also er hat sich auch angepasst.
Ja. Das waren schon die gemeinsamen Interessen, vor allem fürs Theater halt und für Literatur und so. Und wir waren ein Jahr, also waren wir Kollegen. Und ich habe dann nach dem einen Jahr wieder aufgehört, weil ich kein Teamplayer bin, ich muss allein arbeiten. Brigitte ist noch vier Jahre und dann zum ORF gekommen. Und ja, nach dem ersten Jahr haben wir einen gemeinsamen Urlaub gemacht und von da weg waren wir sowieso dann zusammen.
Und man kann sagen, in einer Zeitspanne, wo sich viele Paare ja trennen und die Scheidung kommt, danach habt ihr geheiratet. Warum war es euch wichtig zu heiraten? Was war das, was euch den Ausschlag dann gegeben hat?
Noch einmal und vor allem für alle anderen ein Ja zueinander zu sagen. Ein öffentliches zueinander Ja sagen. Das war's.
Ja, und ich finde das als eine Veredelung. Es ist einfach so der kleine Funken, der noch dazugehört. Wie gesagt, es war nach 20 Jahren. Wobei man auch sagen muss, das hat auch mit meiner Mutter, von der ich schon erzählt habe, zu tun. Sie hat immer gesagt, sie hat die Brigitte sehr gern mögen. Aber sie hat immer gesagt, bitte heirat erst, wenn ich gestorben bin. Aber nur aus dem Grund, weil sie so ein sentimentaler Mensch war und sie wollte sich die Hochzeitsfeier ersparen, weil sie sonst, hätte sie heulen müssen oder weinen. Sie hat gesagt, bitte wart's noch, bis ich gestorben bin.
Und sie wollte nicht aus Rührung weinen?
Aus Rührung wollte sie nicht weinen. Sie war sehr, das habe ich eher
sehr nah
von
mir, Wasser
sehr
gebaut,
nah am Wasser quasi gebaut. Und sie hat zum Beispiel bei jeder Hochzeit im Fernsehen, wenn irgendeine Prinzessin oder was weiß ich, wer geheiratet hat oder jemand gestorben ist, dann hat sie wirklich mitweinen können. Da habe ich von ihr ein bisschen was mit. Ich weine nicht bei jeder Hochzeit oder so, aber diese sehr nah am Wasser gebaut, vor allem was Musik betrifft. Es war für mich immer als Trauerredner das große Problem, nicht über den Menschen zu reden. Da habe ich mich, glaube ich, professionell immer vorbereitet. War immer ein Geschenk für mich, dass eine Familie mir Zutritt verschafft zu diesem Kosmos, zu diesem Menschenleben, dass ich so weit Einblick erhalte. Also da habe ich mich wirklich vorbereitet, und aber die Musik dann dazu. Und das war manchmal so, dass ich ein Musikstück, wo ich gewusst habe, oh, das wird schwierig, wenn ich nachher weiterreden muss. So habe ich mir dann am Abend vorher, ich weiß nicht, 6, 7 Mal angehört, dann habe ich gewusst, es geht. Es ist aber dann einmal passiert, und das hat zu tun gehabt da mit der Lebenshilfe und mit Menschen mit Behinderungen. Da ist ein Mann gestorben, ich weiß nicht mehr, 40 Jahre alt, der war der beste Niccolo für seine Freunde. Er war halt ein besonderer Mensch, ich sage immer, das sind besondere Menschen. Und der ist verstorben und mich hat man gebeten, ich soll die Verabschiedung machen. In Oberösterreich irgendwo war er bei der Einrichtung.
Bei der Tageseinrichtung,
ja, genau.
Der Lebenshilfe.
Und vorher war ich immer bei seinem Opa, er ist mit seinem Opa aufgewachsen und der hat ihm ein Lied immer vorgesungen und das hat geheißen Heile, heile Gänschen. Es wird bald wieder gut, das war sein altes, trauriges Lied. Ja. Und das hat er mir immer vorgesungen. Und die Familie wollte dann, dass dieses Lied, das der Opa ihm vorgesungen hat, auch gespielt wird während der Verabschiedung. Ich habe mir das beim ORF ausgeborgt, weil ich es auf keiner Platte gefunden habe. Habe mir das 10 Mal angehört, weil das wirklich ganz ein trauriges Lied ist. Und dann am nächsten Tag war ich mir sicher, da komme ich drüber, keine Chance für irgendeine Träne, die ja lächerlich wäre, wenn ein Trauerredner, der den Menschen gerade persönlich so gekannt hat, zum Heulen anfangen. Dann kommt ein Bus mit seinen Freunden von dieser Tageseinrichtung und die haben bei diesem Lied angefangen mit zu summen, zu singen, zu grölen. Und das war so eine unglaubliche Stimmung da drinnen. Und da habe ich mir gedacht, bitte, das halte ich jetzt fast nicht mehr aus. Ist aber irgendwie gegangen. Also da bin ich so wie meine Mutter. Da wäre ich zu meiner eigenen Hochzeit wahrscheinlich auch nicht gegangen, als Außenstehender.
Nein, am Wasser gebaut. Aber das ist ja auch eine Form, dass sich etwas löst, wenn man weinen kann. Viele Menschen schaffen es ja gar nicht zu weinen, aber diese Möglichkeit zu haben, Emotionen auszudrücken. Ihr habt jetzt beide erzählt, eure Mütter sind der Grund, warum ihr überhaupt Kontakt zur Hospizbewegung bekommen habt. Wenn man sich diesen Kreislauf anschaut, die Mutter bringt einen ins Leben und die Mutter bringt einem aber auch das Sterben nahe durch ihr eigenes Sterben. Die eigene Vergänglichkeit bekommt man dann dadurch auch in den Blick, weil die nächste Generation eben weg ist. Was bedeutet für euch dieser Kreislauf des Lebens? Wie nehmt ihr den für euch gemeinsam als Paar auch war, ein Paar, das schon so lange beisammen ist, weil natürlich als Paar, das schon so lange miteinander lebt, spricht man über alles und möglicherweise auch über die eigene Vergänglichkeit und wie man damit umgeht.
Ja, eigentlich schon. Also es ist so, dass wir eigentlich über alles reden können. Ja. Und natürlich auch merken am Verhalten des anderen, es bedrückt den anderen etwas, es geht ihm was nahe oder es beschäftigt und dann spricht man das an, das schon.
Wir haben vor allem auch gelernt, du beim Sterben deiner Mutter, dass wir jetzt in der umgekehrten Position sind. Wir sind jetzt Eltern praktisch und das Kind, also unsere Mütter, so viele Sachen fallen weg, kann nicht mehr Auto fahren, kann sich nicht mehr gescheit bewegen, wird vergesslich und so weiter. Man muss die Windeln wechseln, das war für mich auch am Anfang habe ich mir gedacht, wer kann ich das? Meiner Mutter, die im Krankenhaus liegt, die Windeln zu wechseln.
Ja, Sie haben es uns ja auch gewechselt.
Sie haben es uns gemacht und wir machen das jetzt genauso. Und da war so ein Kreis, der war also jetzt rein dieser biografische Kreis, dass man sagt, wir machen jetzt das. Und da geht man dann schon ein bisschen zurück, dass man sagt, okay, was war mir als Kind wichtig? Wie mache ich das? Wie fühle ich mich wohl? Und da haben uns auch diese zwei Krankenschwestern, von denen wir erzählt haben, auch gesagt, helfen Sie mal mit beim Umbetten, könnten Sie die Windel da nehmen? Und das war etwas, was ganz wichtig ist. Wir denken auch, natürlich, manchmal, wir werden nächstes Jahr 150, also schön geteilt, beide 75, und haben auch schon Beschwerden und haben auch schon Einschränkungen. Und ich weiß, wie das ist, wenn ich der Brigitte einen Stützstrumpf anziehe und was alles so möglich ist. Und da bereitet man sich vor. Wir haben ja keine Kinder, also die nächste Generation ist bei uns von Patenkindern und so weiter. Wir haben sehr viele in der Umgebung, aber wir machen das auch. Und schauen sehr aufeinander. Und das ist bei uns jetzt das Wichtige. Wir haben auch, und das ist für uns sehr wichtig, ein Ritual. Wir segnen uns jeden Tag. Wir sind jetzt nicht die großen Kirchengeher oder weiß ich nicht, ob man überhaupt gläubig ist. Ich glaube schon ein bisschen.
Nun, aber da jeder jeden segnen kann, tun wir das auch, bevor wir in der Früh aus dem Haus gehen.
Also bevor einer, und sei es nur die Zeitung holen, dann geben wir uns ein Kreuzerl auf die Stirn und haben dann so ein kleineres Ritual und schützen. Und das haben wir auch gemacht, weil wir ein paar Mal bei Trauungen dabei waren, also als freie Trauungsredner. Da haben wir auch am Anfang gesagt, jeder kann jeden segnen. Das heißt ja nur, ich möchte, dass dein Leben unter einem guten Stern steht. Ich segne dich, sei du ein Segen für die anderen Menschen. Das kann jeder machen, da muss man kein Pfarrer sein oder gar nichts. Das ist ganz wichtig. Es geht nie jemand aus dem Haus, ohne dass der andere ihn oder wir uns beide gegenseitig das Segenszeichen geben.
Es geht auch nie jemand zu Bett, sollte es mal eine Verstimmung gegeben haben, ohne das alles ausgesprochen zu haben. Also nie.
Also die Versöhnlichkeit,
das
Wohlwollen.
Ja,
schon.
Das ist auf jeden Fall, was den Kreis schließt, auch für euch, dass ihr sagt, da fühlen wir uns sicher, da fühlen wir uns wohl und geborgen.
Und immer am Schluss dann mit einem Danke für den schönen Tag. Das gehört dazu. Manchmal ist natürlich, sind wir manchmal andere
Meinung.
Aber gute
Meinung. Nacht wünschen wir uns auch, aber danke für den schönen Tag.
Genau. Natürlich sind wir manchmal verschiedener Meinung. Ich versuche immer, ein guter Mensch zu werden oder zu sein. Brigitte sagt dann immer mehr, du Blauäugiger, du und so weiter.
Das heißt, das passt ja auch wunderbar. Gegensätze ziehen
sich an. Total. Und dann, dann sagt sie wieder, hast heute dem Bettler wieder was gegeben? Und so, dann sage ich, ja. Ich habe mit den Bettlern deshalb nicht unbedingt Verständnis, aber ich weiß, wenn mein Vater wieder ein Kind war, in der Stadt Salzburg in den 30er Jahren, ist mit seinen Geschwistern betteln gegangen, weil sie kein Geld gehabt haben. Und seine Mutter, also meine Großmutter, die ich nicht gekannt habe, ich habe den Vater auch nicht gekannt, die hat am Bau arbeiten müssen. Und wenn da Kinder damals gehen haben müssen und von Tür zu Tür bitte um einen Gauschen oder um ein Brot. Das ist genau dasselbe, was mir jetzt aufgefallen ist, wie ich mit dem Adrian Geuginger dieses Buch geschrieben habe über seinen Urgroßvater, der als Kind ein Bauernbub war, der dann weggegeben worden ist, weil sich die Familie das nicht mehr leisten hat können. Und es hat immer geheißen, die Streitberger Kinder, also die, wo der Franz dazugehört und seine Geschwister, das sind die allerärmsten, gebt ihnen was. Und das ist so eine Verbindung da. Ich weiß natürlich, manchmal gebe ich jemandem was und denke mir, ich weiß, dass du das jetzt falsch ausgibst oder irgendwie, aber das mache ich so nach irgendeinem Gefühl, heute so, also nicht nach einem festen Prinzip, sondern wie es mir gerade eingegeben ist. Und deshalb, das ist zum Beispiel ein Thema, da kann man durchaus in die Haare kriegen.
Nicht unbedingt. Die Musik habt ja ihr mitgebracht. Womit würdet ihr gerne diesen Teil abrunden?
Ich würde mir eigentlich wünschen, ich habe vor mehr als 40 Jahren für den Gary Lux, das war ein österreichischer, oder ist immer noch österreichischer Popsänger, ein Lied geschrieben, eigentlich als Liebeslied gedacht, Brochene Flügel. Und ich habe vor kurzem einmal, weil es mich interessiert hat, ob es das überhaupt noch gibt, habe ich auf YouTube geschaut. Das ist erst vor 12 Jahren ist es erst eingestellt worden, weil damals hat es das ja alles noch nicht gegeben. Also seit 12 Jahren ist das verfügbar und habe gesehen, dass da fast 200.000 Mal dieses Lied runtergeladen worden ist. Und einer hat gepostet dazu, danke, vielen Dank. Der Song hat mir damals sehr viel Trost geschenkt und geholfen, schwere Trauer zu überwinden. Also man dachte, wenn ein Lied das bewirken kann, dann ist das eigentlich wunderbar. Und das heißt, Brochene Flügel.
Mach die Augen zu und denk nimmer nach, es ist kein der Früh. Der Wind hat sich gelegt und bald scheint die Sonne, Handvögel die weckt. Du, ich jag's gleich davon, Schlaf noch ein bisschen, ich mach einen Kaffee und dann schauen wir weiter, jetzt kann's noch nicht gehen.
Wir machen uns an diesem Feiertagsabend Gedanken über die Vergänglichkeit mit all ihren Auswirkungen. Brigitte Trinker und Autor Walter Müller sind zu Gast und eröffnen uns einen neuen Blickwinkel zu diesem Thema. Wenn ich eure Berufe nenne, Brigitte, Journalistin, Dramaturgin, Walter, Autor, Trauerredner, es sind so vielfältige Berufe, die ihr gelebt habt während eurer aktiven Zeit, aber weiterhin auch in der Pension lebt. Diese vielen verschiedenen Berufe, die ihr da mitgenommen habt in einem Leben, sind das auch die Berufe, die ihr euch als Kinder vorgestellt habt? Wisst ihr noch, was ihr werden wolltet?
Ja, ich wollte immer Schauspielerin werden. Das ist mir dann auch noch geglückt, sowohl in Deutschland als auch hier in Salzburg, neben der Dramaturgie und dem anderen. Und das ist auch eine ganz tolle Sache, denn man muss sich ja in die Rolle irgendwie hineinleben. Und es hat auch mit den anderen zu tun. Ich kann nur sagen, was ich davon gelernt habe, was auch zu den anderen Dingen gehört. Eines meiner letzten Stücke war Die Schneekönigin beim Theater Ekze, das ja bekannt ist, auch beeinträchtigte Schauspieler zu haben. Und ich habe in diesem Stück Die Schneekönigin, die Großmutter und die Räuberhauptfrau geschrieben. Also es passt zusammen, Räuberhauptfrau passt zu mir, Großmutter, ja, da kommen wir dann auch noch hin. Und einer meiner Partner war ein beeinträchtigter Mensch, zusätzlich auch Autist. Und die Julia Gschnitzer, diese Schauspielerin, diese tolle, die ich auch gut kennenlernen durfte, hat mir gesagt, Brigitte, du musst nur aufpassen, du musst im Text, wenn du mit ihm einen Dialog hast, ganz genau so sagen, wie es im Buch steht. Also wenn jetzt steht, weil sonst kommt er nicht weiter, steht, heute gehen wir spazieren, musst du auch sagen, heute gehen wir spazieren und nicht, wir gehen heute spazieren, da steigt er aus. Also das ist alles gut gegangen, das hat alles gut funktioniert. Und es hat nicht lang gedauert. Er wurde immer gebracht, auch zu den Vorstellungen in Leogang von Betreuern. Und Eines Tages kommt er auf mich zu, umarmt mich und sagt, hallo Brigitte, ich hab dir was mitgebracht. Und hat mir von seinem Mittagessen die Nachspeise, den Joghurtbecher mitgebracht. Und gesprochen und so. Und auch die Betreuer haben dann gesagt, sagen Sie, was haben Sie mit ihm gemacht? Da komme ich jetzt auf das andere zurück, was wir vorher gesprochen haben. Ich habe ihn dort abgeholt, wo er war. Ich habe ihn lassen und ich habe gewusst, wie ich ein bisschen mit ihm umgehen muss. So mit ihm sprechen, wie es im Text steht. Oder kommen lassen, Zeit geben. So war das, ja.
Also das Wohlwollen und auf andere Menschen so zugehen, wie sie sind
und dort abholen. Oder wenn man zum Beispiel jetzt sagt, jemand mit schwerer Demenz, der da sitzt und dir was erzählen möchte und es dieser Person schwer fällt, Worte zu finden, sich auszudrücken, die begonnen hat, die Person etwas zu erzählen und plötzlich stockt alles. Also dann nicht sagen, ja, jetzt erzähl weiter oder was ist denn? Nein, ich habe den letzten Satz genommen und langsam und deutlich wiederholt. Und was ist passiert? Die Person konnte den Gedanken fortführen. Also aufeinander zugehen.
Aber ich wollte nur was sagen, weil bei mir war, ich wollte ja eigentlich immer Sportreporter werden. Mit 13 war es fast zu weit. Ich habe alles gesammelt, was man nur sammeln kann, Karteikästen angelegt, über jede Person alles, wie groß, wie viel Kilo und Skifahrer, Autorennfahrer und so. Und dann war bei einer Zeitung ausgeschrieben, es wird ein Sportreporter gesucht für so Sonntagsspiele, dritte Klasse, irgendwas, wo man halt hingeht und dann nachher nur telefonisch mitteilt, wie das Spiel ausgegangen ist und wer die Tore geschossen hat. Und ich rufe an dort bei der Redaktion, Sportredakteur hebt ab und ich habe damals so, war im Stimmbruch, also so eher so gekickst beim Reden. Und da habe ich ihm das erzählt und der sagt dann zu mir, weißt was, sag deinem großen Bruder, er soll dann später selber anrufen. Ich bin nicht ernst genommen worden. Habe das lang vergessen und bin dann Kulturredakteur und Kulturreporter und Kunstkritiker geworden. Bin aber jetzt draufgekommen, auch im Alter. Es ist ja so schade, dass man das Leben immer nur so in der Retrospektive dann so erkennen kann. Für mich war es wichtig, irgendwie journalistisch zu arbeiten, aufzudecken oder irgendwas zu erforschen. Das war alles wichtig, auch für meine eigene Familiensuche, Suche nach meinem Vater, nach meinen Geschwistern. Also diese Neugier, die journalistische Neugier, war ganz wichtig. Es war wichtig, dass ich angefangen habe, gleich Kinderlieder zu schreiben, mich mit Musik zu beschäftigen. Ich wollte ja, wenn schon nicht Sportreporter, dann Popsänger oder sowas. Bin ich nicht geworden, aber ich habe CDs mit Kinderliedern aufgenommen und so weiter. Also irgendwie sind das alles Bausteine, wo man dann nachher sieht, genau dafür hat sie sich ausgezahlt. Es hat sich ausgezahlt, dieses biografische Suchen auch. Also jetzt gerade bei den Trauerinnen, wo man halt mit den Familien spricht und dann neugierig und demütig dann versucht, Schicksale auseinander zu glauben oder zusammenzusetzen. Und das hat alles genau diesen Sinn gehabt, ja, wo ich dann mir sagen kann, okay, das hat sich ausgezahlt, das Leben hat so einen Sinn gehabt. Das, was ich gemacht habe, war nicht umsonst.
Und diese Möglichkeiten, die vielen, aus denen man schöpfen kann, also ihr als kreatives Paar und jeder einzeln für sich kreativ und mit vielen Möglichkeiten, kann man sagen, das hat man auch in das Leben ideal integriert. Also das hat alles einen Sinn ergeben. Zum Beispiel den Sinn, dass ihr einander überhaupt kennenlernt, dass ihr eben diesen Beruf, den du schon hattest, Dramaturgin, und der dir quasi zugeschrieben wurde, Walter, angeblich ein wunderbarer Dramaturg zu sein. So macht das Leben Sinn. Er wusste es nur selber noch nicht, weil er gesagt hat, weil, was ist das für ein Beruf, habe ich denn überhaupt? Aber das heißt, diese vielen Talente, die haben euch im Leben überall hingeführt und zueinander und auch zu all diesen Möglichkeiten, die ihr jetzt für andere bereit habt, weil so wie ihr es geschildert habt, eben Menschen auch zu helfen, sich von Verwandten zu verabschieden, die eben eigentlich schon ein bisschen gegangen sind, weil sie dement sind, also eigentlich nicht mehr so vorhanden sind, wie sie kennengelernt haben. Wie erlebt ihr das? Ist das besonders schwierig für Menschen, eben Abschied zu nehmen von ihren Verwandten. Meistens sind es ja die Eltern. Und zu erleben, die sind ja gar nicht mehr so, wie ich sie kennengelernt habe. Gerade wenn wir über Demenz reden, über Alzheimer reden.
Ja, aber so wie sich alles verändert. Also wenn, wie du jetzt gesagt hast, die Eltern und jetzt der Geist verändert sich. Ja, es hat alles seine Zeit, dieses Gedicht. Alles hat seine Zeit. Es ist vielleicht nicht mehr der Mensch, der mir alles beigebracht hat, sondern das ist jetzt der Mensch, dem ich helfen kann, wo ich noch was tun kann, um mich quasi zu bedanken. Und das ist das Schöne, eben auch
ich glaub, der,
die Würde zu haben.
Der Unterschied zwischen uns beiden ist, ich bin eher immer so der scheue Mensch gewesen. Brigitte geht auf die Menschen zu, kann sie von überall abholen. Sie kann natürlich auch lautstark protestieren, das kann ich nicht so, aber sie kann sie abholen überall. Und das ist ganz wichtig, dass man dabei ist. Und das ganz Wesentliche ist auch, dass wir neugierig sind, aber in Demut neugierig, respektvoll neugierig. Ich merke es ja jedes Mal, wenn ich bei einer Familie war, um ein Trauergespräch zu führen. Am Anfang ist natürlich diese Scheu da. Und wir haben das immer so gemacht, dass dann spätestens nach einer Viertelstunde ist das erste Mal gelacht worden. Weil ich habe dann gefragt, an was könnt ihr euch oder können Sie sich erinnern? Was war das besonders Schrullige an den Menschen? Oder was bringt Sie zum Lachen, wenn Sie an ihn denken? Dann kommt immer irgendwas raus, das wirklich ganz kurios und lustig und schön ist. Oder so kleine Dinge, die man abwarten muss. Das war mal bei einem Opa, der gestorben ist, und es waren schon sehr schöne Aussagen von allen da. Und dann habe ich den Enkel gefragt, was war eigentlich für dich das Allerschönste am Opa? Und dann hat der Bub gesagt, der Opa hat immer das Wasser so warm gemacht. Und das war eine Geschichte, die sind gemeinsam baden gefahren und dem Buben, der war ein bisschen wasserscheu, der hat sich nicht reintraut, weil es zu kalt ist. Dann ist der Opa halt am Steg gesessen und hat mit den Füßen gestrampelt und so weiter und hat gesagt, so, jetzt ist es warm genug. Und dann ist der Bub reingegangen. Und nur dieser Satz, der Opa macht das Wasser immer so warm. Und das sind Dinge, da muss man ein bisschen offen sein dafür. Man muss ja auch die Zeit nehmen, dass man die kleinen Dinge, die kommen nicht als erstes daher, die kommen irgendwann daher und auf die muss man warten und die muss man irgendwie aufnehmen oder kann sie aufnehmen.
Und Interesse an den Menschen haben und zeigen. Als die Flüchtlingsfamilien aus Syrien und so nach Österreich gekommen sind und untergebracht wurden, der Müllner Hügel, und ich wollte auch wissen, wer ist da, was haben sie für Schicksale, also das Interesse an Menschen. Und einer war ein Apotheker, anderer hatte ein Lokal irgendwo in Syrien. Und dann haben sie gesagt, sie kochen für mich und für uns. Und dann war ich dort, zuerst ein bisschen mitgeholfen. Ja. Und dann habe ich gesehen, dass man Tisch bei uns anders deckt als im arabischen Raum und andere Sitten herrschen, mit dem Essen zu beginnen. Und das war schön, denn wenn man miteinander isst oder etwas teilt, dann ist das schon eine Gemeinsamkeit. Und das gefällt mir so.
Und diese Gemeinsamkeiten zu finden, also dass man sozusagen auch sich mit der Welt verbindet und mit dem, was anderswo passiert, das ist ja auch eine Gabe, die muss man haben. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, eben jetzt zum Schluss unseres Gesprächs, den heutigen Tag Allerheiligen. In Österreich und möglicherweise auch in den Ländern rundherum ist das für viele Menschen ein sehr schwieriger Tag. Und vielleicht auch diese verordnete Trauer von außen an einem Tag, an dem man vielleicht gar nicht so drauf Lust hat. Warum, glaubt ihr, ist es in unserer Gesellschaft einfach auch so schwierig, mit dem Thema Trauer umzugehen? Wenn wir zum Beispiel nach Südamerika schauen, nach Mexiko, da ist das heute ein Tag des Feierns. Da gehen die Menschen mit ganz viel Essen, so wie du es angesprochen hast, eben mit dem Lieblingsessen der Verstorbenen auf die Gräber und feiern dort das Leben, das eben diese Menschen, die sie so gern haben, gelebt haben. Warum gibt es da so große Unterschiede? Was ist das Europäische vielleicht, ja, das uns da so eigentlich ein bisschen, das auch schwer macht?
Überhaupt diese Veränderung im Bestattungswesen, im Trauerwesen, in der Gedenkkultur. Es wird alles ein bisschen flacher gemacht. Es werden viele Gräber aufgelassen, es werden Urnenbeisetzungen, gut, das ist eh wunderbar, aber es gibt so wenig, es gibt immer weniger Orte, wo man wirklich gedenken kann, wo ein Name draufsteht, wo ein Familienschicksal rauslesbar ist. Das ist schon einmal eine Geschichte und ich weiß nicht, ob es die Scheu ist vor dem Tod. Ich glaube, der Tod wird eher ein bisschen banalisiert oder weggedrängt. Nicht aus einer Angst heraus, sondern ach, das macht eh die Friedhofsverwaltung oder da brauche ich nicht. Immer so der Gedanke, der ist eh in meinem Herzen drinnen, da muss ich nicht wohin gehen. Und ich glaube aber, dass Rituale was ganz Wichtiges sind. Sind die Verabschiedungsrituale sehr, sehr wichtig. Es ist uns jetzt öfter passiert, dass wir gesagt haben, jetzt haben wir gehört, der und der ist verstorben, aber nirgendwo hat man was gelesen, nirgendwo ist der Name gestanden. Und das finde ich unfair diesen Menschen gegenüber, aber auch unfair den Freunden gegenüber. Weil dass jemand einfach weg ist und man kann nicht drüber reden oder man kann sie nicht irgendwo hinbegeben, wo man jetzt ein bisschen mit dem noch redet nach dem Tod oder einfach eine Kerze anzündet. Das ist furchtbar, das ist fast wie vermisst. Wie gesagt, Rituale sind sowas wichtig und es hat sich so eingebürgert, dass es bei uns 2 Tage sind, aller Heiligen, aller Seelen. Okay, ist man immer nur lieber, als man geht überhaupt nicht hin und man verzichtet auf alle Rituale.
Ich sage herzlichen Dank, dass ihr mit uns heute in diesem schönen Gespräch das Leben gefeiert habt. Und ich möchte natürlich noch dazu sagen, weil der Abend geht heute ja noch weiter, ganz besonders mit dem Film. Walter, du hast angesprochen, eben den Regisseur Adrian Geuginger, der den Film Der Fuchs gestaltet hat. Der Fuchs wird heute in ORF 2 gezeigt und danach eine Dokumentation aus dem Landesstudio Salzburg von unserer Kollegin Gabi Kerschbaumer, die Annehmkinder, also Kinder, die von ihren Familien, ebenso wie es die Geschichte in Der Fuchs war, von Franz Streitberger, wo du mit dem Adrian Geuginger gemeinsam das Buch geschrieben hast. Also man kann sagen, es schließt sich der Kreis, alles hängt mit allem zusammen.
Auch eigentlich sehr schön.
Eine schöne Geschichte. Vielen lieben Dank.
Darf ich nur noch kurz sagen, wir haben auch so eine Angewohnheit, dass wir zum Beispiel eben auch am heutigen Tag an Menschen denken, die uns wichtig waren, die im letzten Jahr verstorben sind. Vielleicht haben Sie zu Hause auch so jemanden. Lassen Sie uns gemeinsam für all jene, an die sonst niemand denkt, eine Kerze anzünden.
Dankeschön.
Und ich würde mir nur wünschen, als letztes Lied, das habe zwar ich selber gesungen, aber das war das erste Liebeslied an die Brigitte und ist ein Schlaflied geworden. Und das heißt, schlaf gut.
Vielen, vielen Dank für euren Besuch im Studio und für dieses Gespräch. Dankeschön.
Gerne.
Wir danken.
Das war Blickwinkel, Gedanken am Feiertag. Für die Technik verabschiede ich mich im Namen von Josef Siller, am Mikrofon Viola Wörter. Wir alle gemeinsam wünschen Ihnen einen schönen Feiertagsausklang.
Es war ein schöner Tag und endlich nimmer kalt. Und alles ist so gelaufen, wie ich wollt. Keine Sorgen, keine Tränen, nicht das kleinste Problem. Alles war so angenehm. Das war ein schöner Tag, so eng neben dir. So warm war's heuer sicherlich noch nie. Keine Angst und kein Kummer, nicht ein böses Wort. Alles war so hell und zart. Aber jetzt ist spät und es steht der Mond schon so hoch. Höchste Zeit für heut, nur das eine noch. Schlaf gut und träum von mir. Träum von mir so fest, dass ich's spür. Nimm mir einfach mit überall hin, wann ich nur bei dir bin. schlaf gut und träum von mir. Träum von mir so fest, dass ich's spür. Du, ich versprich, ich bin ganz still. Träum von mir bis morgen in der Früh. Du, ich versprich, ich bin ganz still. Träum von mir bis morgen in der Früh. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na.
ORF Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 19 Uhr.
Ukraine-Krieg. 8000 nordkoreanische Soldaten verstärken russische Truppen. Frankreich. Schießereien und Massenschlägereien um Drogen. Die Nachricht mit Paul Kranker. Nach ihrer Verlegung nach Russland sind offenbar 8000 nordkoreanische Soldaten an der Grenze zur Ukraine eingetroffen. Die USA erwarten nach eigenen Angaben, dass die Soldaten bald im Kampf eingesetzt werden. Christian Lehninger berichtet.
Auch wenn Nordkorea die Verlegung eigener Soldaten nach Russland bisher nicht ausdrücklich bestätigt hat, das Land widerspricht entsprechenden Berichten auch nicht. Im Gegenteil, die nordkoreanische Außenministerin Choi Soon-hee hat Russland heute bei einem Besuch in Moskau zugesichert, Nordkorea werde bis zum Sieg an Russlands Seite stehen. Die USA gehen davon aus, dass inzwischen bereits 10.000 nordkoreanische Soldaten in Russland sind. Und nicht weniger als 8.000 sind nach Kursk an der Grenze zur Ukraine verlegt worden, so US-Außenminister Antony Blinken. Er erwartet ihren Kampfeinsatz in den kommenden Tagen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wirft seinen Verbündeten vor, dies viel zu gelassen hinzunehmen. Putin testet die Reaktion des Westens, der NATO, Südkoreas und wenn die nichts tun, wird er noch mehr nordkoreanische Soldaten ins Land holen, so Zelensky.
Die sogenannte Wiener Erklärung von FPÖ-Obmann Herbert Kickl und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán wird weiter kritisiert. Verfassungsexperten bezeichnen sie als rechtlich unwirksam. Kickl könne nicht für Österreich sprechen. Auch alle politischen Parteien außer der FPÖ haben die Erklärung kritisiert. Darin versichern Kickl und Orbán einander im Namen Österreichs und Ungarns ihre Freundschaft. Die gestrigen Ausschreitungen in Poitiers in Frankreich dürften durch Drogenbanden ausgelöst worden sein. In der Nacht hat es in Poitiers eine Schießerei gegeben, dann Massenschlägereien mit bis zu hunderten Beteiligten. Aus Frankreich, Leonie Heitz.
Es ist kurz vor 23 Uhr, als vor einem Dönerimbiss im beschaulichen Poitiers Schüsse fallen. Es gibt zurzeit 5 Verletzte, darunter mehrere schwer oder sogar sehr schwer. Es fing mit einer Schießerei an und hat in einer Schlägerei zwischen verfeindeten Banden geendet, sagt Innenminister Bruno Retailleau. Heute früh spricht er von 500 bis 600 Personen, die in die Schlägerei verwickelt waren und bestätigt eine Verbindung zum Drogenmilieu. Augenzeugen hingegen sprechen von 50 bis 60 Personen. Die Polizei bestätigt, dass das Viertel für den Drogenhandel bekannt ist.